Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wir sind in der zweiten Stunde und ich begrüße jetzt hier virtuell via Big Blue Button Claudia Hases vom Haus Bittenhalde südlich von Balingen. Hallo Frau Hases.
Hallo, guten Morgen, Alexander.
Guten Morgen. Das Haus Bittenhalde ist eine Tagungsstätte. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was über das Haus.
Ja, sehr gerne. Wir liegen hier idyllisch gelegen am Rande des HW1, des Hauptwanderweges und des Jakobsweges auf 850 Meter Höhe zwischen Stein und Halle. Das sind zwei sehr markante Gipfel der Schwäbischen Alb, etwas unter 1000 Meter hoch. Wir haben 92 Betten und 37 Zimmer. Und auch sieben tolle Tagungsräume mit insgesamt drei Klavieren und Flügel. Und wir begrüßen Gäste aus ganz Deutschland und zum Teil auch aus europäischen Ländern zu normalen Zeiten. Aber im Moment ist ja nichts normal und dieser Lockdown-Light bereitet uns schon seit jetzt wieder Anfang November Kopfzerbrechen und leider ist das Haus momentan eben leer.
Wie gehen Sie damit um mit der Situation? Wie planen Sie jetzt für dieses Jahr dann auch?
Also zum Glück wir haben insgesamt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem Küche, Service, Reinigung. Dann noch vier Kolleginnen in der Verwaltung und die sind zum Glück seit Anfang April in Kurzarbeit. Wie unser Träger ist die Evangelische Kirche, also drei Kirchenbezirke, Tuttlingen, Sulz und Balingen, unterstützen uns. Aber wir müssen natürlich auch selber erwirtschaften und das ist eben das, was gerade im Moment fehlt. Wir haben trotzdem die Hoffnung nicht aufgegeben und für 2021 ein tolles Programm erarbeitet. Da gibt es jetzt auch einige Online-Formate, die wir wie so viele testen. Ein Online-Seminar findet jetzt am Wochenende statt, am Samstag. Da geht es um die neurologisch begründete Vagusmeditation mit diesem Entspannungsnerv, der 10. Vagusnerv. Und das ist eine Methode, die man ganz ohne Weltanschauung zu Hause anwenden kann und damit in Krisenzeiten besser gewappnet ist. Das wird geleitet von Frau Iorio Schnack, die Tochter von Professor Schnack, der das Ganze begründet hat. Und wie gesagt, das findet jetzt online statt am Samstag, am 13. Februar. Das geht 6 Stunden da wechseln sich Theorie und Praxis ab. Also es verspricht gut zu werden. Und dann haben wir noch ein anderes Online-Seminar im April an 4 Mittwochmorgen. Da geht es um zu Hause Schätze zu suchen. Also mit der Kamera, mit dem Stift, mit dem mit den Augen einfach seine eigenen vier Wände anders und neu zu entdecken. Und das nennt man dieses Online-Seminar haben wir Finden ist das neue Suchen genannt, kleine Auszeiten für daheim. Für diese zwei Online-Seminare nehmen wir gerne noch Anmeldungen entgegen. Natürlich gibt es gerade keine Gäste und wir sind da an die Vorschriften, die Verordnungen des Landes Baden-Württembergs gebunden. Solange Sie hier noch nicht übernachten können, können Sie das Haus trotzdem schon mal in Augenschein nehmen, wenn Sie hier in der Gegend wandern. Also wir sind hier umgeben von, 300 Quadratkilometer ums Haus rum sind wirklich die tollsten Wanderwege. Das ist wirklich das liegt irgendwie, also schon toll. Und ja, bis dahin heißt es durchhalten und auch die Hoffnung nicht verlieren, dass es irgendwann mal wieder geöffnet werden kann.
Hatten Sie 2020 zwischendurch dann nochmal die Chance, auch Gäste zu empfangen?
Ja, also wir hatten ja von März bis Ende Mai auch zu, gezwungenermaßen. Und dann ab Anfang Juni bis eben zu diesem 1. November konnten wir das Haus öffnen und hatten auch Gäste. Natürlich mit den Abstandsregelungen und ja, Mundschutz war bei uns eh immer Pflicht. Also wir hatten in der ganzen Zeit, seit Anfang des Ausbruchs, hatten wir einen Corona-Fall unter eine Mitarbeiterin, aber das blieb dann auch ein Einzelfall. Und aller Wahrscheinlichkeit nach hat sie sich auch nicht im Haus angesteckt. Und darüber sind wir sehr froh, dass die Mitarbeitenden und auch die Gäste bei uns verschont geblieben sind. Also da fahren wir auch eine sehr strikte Linie, was die Hygienevorschriften anbelangt. Und das wird sich bestimmt auch in Zukunft nicht viel ändern. Also dass sich Menschen, die nicht aus dem gleichen Haushalt sind, dann eben nicht unbedingt zusammensetzen können. Und das ist auch gleichzeitig die Schwierigkeit von so einem Haus, weil wir leben und begegnen. Bei uns, da sind Gruppen, also Schulklassen, wir haben einen Mehrbettbereich, der gut für Schulklassen oder Jugendgruppen geeignet ist. Also das fängt an mit vierter Klasse bis hoch zum Gymnasium, SMV, Treffen oder Klausuren, dann wir haben Azubi-Seminare und andere Seminare von der Industrie. Wir haben auch Chöre, Musikgruppen, die sehr gerne zu uns gekommen sind. Das ist jetzt momentan mit Singen natürlich schwierig, aber wir hoffen auch da, dass sich das wieder ändert und die Leute wieder aus vollem Hals singen dürfen bei uns. Wir haben neben den hauseigenen Seminaren, da habe ich jetzt im Juli zum Beispiel eine Pilgerveranstaltung geplant, um eben auch in der Natur Kraft zu schöpfen und die Natur für unsere eigenen Kraftquellen zu nutzen. Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene finden bei uns sehr tolle Gelegenheiten, um die Geologie der Schwäbischen Alb kennenzulernen. Da gibt es den geologischen Lehrpfad in Luschplingen mit einem Steinbruch zum das ist eine Plattenkalklagune. Da gibt es viele Fossilien, die früher, also von Tieren, die im Meer gelebt haben. Dann gibt es das Naturzentrum in Oberdigisheim oder das Fossilienmuseum mit Schiefererlebnis in Dotternhausen und Schömberg. Also das sind sehr interessante Möglichkeiten, die Geologie der Schwäbischen Alb ganz praktisch zu erfahren. Dann natürlich umgibt uns eine tolle, unberührte Natur. Wir arbeiten auch mit Erlebnispädagogen und Waldökologen und Ökologinnen zusammen. Wir haben zum Beispiel eine Stelle, da kann man ganz gut abends die Eulen sogar nicht nur hören, sondern auch beobachten. Ja, also die Leute schätzen auch die Ruhe und trotzdem sind wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Der nächste Bahnhof ist Balingen und dann gibt es einen Bus hier hoch, der hält unmittelbar vorm Haus. Also auch da, man braucht nicht unbedingt mit dem Auto anzureisen. Ja, und sobald wir wieder öffnen dürfen, stehen wir in den Startlöchern und dann schöpfen wir wieder aus den Vollen.
Sie klingen selber noch ganz begeistert von Ihrem Haus. Wie sind Sie denn dazugekommen?
Ja, das ist eine gute Frage, Herr Xander. Es ist sehr ungewöhnlich. Also ich komme aus dieser Gegend. Ich wohne jetzt auch wieder in Frommern im elterlichen Haus. Ich habe aber über 20 Jahre im Ausland gearbeitet, in Frankreich, Nordmazedonien und der Schweiz. Ich bin gleich nach dem Studium der Verwaltungswissenschaft in Konstanz praktisch ins Ausland gezogen, der Liebe wegen. Und vor 3 Jahren habe ich so gemerkt, naja, ich möchte noch was anderes machen und ich möchte mich auch irgendwie umorientieren. Ich bin sogar in Frankreich beamtet und mein ursprünglicher Plan war, mich näher nach Deutschland versetzen zu lassen. Also Universität Straßburg oder Universität Mulhouse war im Gespräch. Aber dann kam diese Stellenanzeige, die ich in dem Zollernalbkurier per Zufall gelesen habe, weil ich gerade bei meinen Eltern war. Und da wurde eben diese Tagungsstättenleiterin gesucht fürs Haus Bittenhalde. Und in diesem Haus habe ich mit 14 Jahren meinen Konfispruch rausgesucht. Und natürlich kennt man das Haus Bittenhalde, wenn man hier geboren ist, gell? Und dann waren alle Antennen auf Empfang geschaltet und ja, und so bin ich jetzt hier. und sozusagen in Urlaub auf der Schwäbischen Alb, weil ich eben von meinem französischen Beamtenstatus im Moment beurlaubtet bin. Ja, und das finde ich ganz toll und mal gucken, was die Zukunft noch bringt. Aber ich bin wirklich froh, hier zu sein und auch, dass mir die Evangelische Kirche das Vertrauen gegeben hat, hier die Leiterin zu sein, weil es ist auch das erste Mal, dass hier eine Frau an diesem Posten sitzt, also oder steht oder sich bewegt. Ja, also.
Was gehört denn alles dazu zu den Aufgaben der Leiterin eines Tagungshauses?
Ja, es ist sehr vielseitig, dieser Job. Das ist auch das, was ich sehr schätze. Natürlich zuerst mal Personalmanagement. Also ich muss gucken, dass es meinem Personal gut geht, dass wir gut zusammenarbeiten. Also das ist natürlich ein großer Posten mit über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dann natürlich sehr wichtig auch die Öffentlichkeitsarbeit. Gute Kontakte zur Industrie, zum Handwerk pflegen, zu den Politikerinnen, Politiker, zu den Lokalmatadoren, Feuerwehr, Polizei, sind alles wichtige Kontakte, die man auch pflegen darf. Dann die Seminare gestalten, also Seminare einfach kreativ entwickeln und gucken, was würde ankommen bei den Menschen, was ist gefragt, was ist wichtig, was ist gerade Thema. Dann habe ich auch noch Verwaltungsaufgaben, dazu gehört auch noch die Buchhaltung. Und eben bei Problemfällen, wenn ich das jetzt mal so bezeichnen darf, haben wir zum Glück nicht so viele, aber wenn natürlich irgendwelche Konflikte oder ja Sachen auftreten, die Klärungsbedarf verlangen mit den Gästen, da bin ich dann auch gefragt. Und was gehört noch dazu? Ich bin gerade dran, eine neue Homepage zu erstellen. Natürlich nicht alleine, das Technische, da habe ich Unterstützung, aber es gibt dann doch noch auch den inhaltlichen Teil, für das ich mich verantwortlich zeichne. Ja, es ist sehr vielseitig und es ist ein wirklich, ich fühle mich angekommen. Also auch dadurch, dass es so vielseitig ist, wird es einem auch nie langweilig. Das ist auch gerade in der Hotel- oder im Tagungsstättenmanagement ist es natürlich schon ein Pluspunkt. Gell?
Wenn Sie haben es selber erwähnt, zum ersten Mal ist eine Frau da. Haben Sie das irgendwie gemerkt, dass es da quasi Widerstände zu überwinden gab?
Wenig. Also ich muss sagen, ich wurde positiv überrascht. Die Leute waren sehr offen. Ich bin ja auch sehr viel in Kontakt mit den Kirchengemeinden. Natürlich ist es in der evangelischen Kirche auch, Frauen sind in Führungspositionen und immer mehr. Also zum Beispiel die Leiterin des evangelischen Bildungswerks, Balingen-Sulz, da ist der ehemalige Leiter in Ruhestand gegangen und es wurde auch eine Frau mit ins Boot geholt, die Frau Turm. Also es gibt viele Pflegerinnen, es gibt Kirchenpflegerinnen, also die Finanzen innehaben im Personalwesen. Also es gibt Dekaninnen in unmittelbarer Nähe zu Meschstetten, Thieringen. Also da bin ich sehr gelassen. Wir haben nur Frauen. Als ich angefangen habe, gab es nur einen Mann im Haus. Das war der Hausmeister. Und das war eigentlich so, ja, meine unbegründete Sorge, dass ich das auch gut mit dem Hausmeister schaffe. Aber das klappt wunderbar. Das ist gar kein Problem. Auch mit den Frauen klappt es toll. Und von daher, nee, das ist zum Glück bin ich da. Ich arbeite auch sehr gut mit meinem Vorstand zusammen. Der setzt sich zusammen aus 2 Frauen und 5 Männern. Klappt aber wunderbar. Also ja, das muss ich sagen, da bin ich positiv überrascht.
Das läuft. Sie pflegen Kontakte. Das ist eine wichtige Aufgabe zu allerlei, ja, HonoratiorInnen oder ja, FunktionsträgerInnen. Was ist daran besonders wichtig zur Industrie, dass die quasi auch mit ihren Gruppen dann bei Ihnen hinkommen? Oder was schwingt da noch alles mit bei dieser Netzwerkarbeit?
Ich würde es mal so sagen, also toll ist, also erstens mal ist Kommunikation natürlich die halbe Miete, egal ob das jetzt zum Personal ist oder zu ihren örtlichen Vereinen oder zum Rathaus oder zu den Rathäusern. Es gibt ja die Hauptverwaltung in Meschstetten, aber es gibt auch eine Ortschaftsverwaltung hier zum Beispiel in Thieringen, aber auch im Balinger Raum oder darüber hinaus überregional, gerade auch Tübingen. Es ist immer gut, wenn man die Leute kennt und wenn einen die Leute kennen, weil nichts geht über die persönlichen Kontakte. Und dann ist natürlich toll, wenn sich so eine Win-Win-Situation ergibt. Um da nur mal ein Beispiel zu geben, wir hatten 2019 einen Anbau. Da wurde ein neuer, moderner, funktionaler Tagungsraum mit neuer Südterrasse geschaffen, der wirklich auch sehr, sehr toll geworden ist. Wir haben eine herrliche Aussicht ins Schliechental, runter nach Hausen am Tann. Und im gleichen Zug entstand ein Aufenthaltsraum, den haben wir die Albtrauf-Lounge genannt. Und da ging es dann halt darum, wie möblieren wir diesen Aufenthaltsraum zeitgemäß. Und wie Sie hoffentlich wissen, gibt es in Thieringen zwei Weltfirmen. Die eine macht technische Textilien, Mattes und Ammann. Also die haben wir jetzt direkt nicht sozusagen gebraucht, weil wir keine Autositze brauchten oder kein Flugzeuginnenzubehör. Aber die zweite internationale Firma ist Interstuhl und die machen auch Lounge-Möbel. Und die haben wir dann kontaktiert und so haben wir dann wirklich so einen Mini-Showroom im Haus Bittenhalde von diesen tollen Interstuhl-Möbeln rausgesucht. Und das natürlich haben wir das nicht umsonst bekommen, aber doch finde ich das wichtig, dass man auch die lokale Wirtschaft unterstützt. Und so sind Kontakte entstanden zu dieser Firma, nähere Kontakte. Und ein so quasi Nebeneffekt war dann, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Interstuhl auch schon zu einer Schulung bei uns in dieser Albtrauf-Lounge mehrere Tage lang zugegen waren, weil sie das eben toll fanden, dass sie in einem anderen Setting, aber doch in relativ vertrauter Umgebung dann ihre Schulung durchführen können. Und das war, ja, es war einfach, es ist, solche Sachen sind einfach toll, wenn die entstehen. Genauso mit der Stadtverwaltung Meschstetten, da klappt die Zusammenarbeit auch sehr gut. Ich hoffe auch irgendwann mal, dass Haus Bittenhalde zum Beispiel mal am Stadtfest teilnehmen kann. Weil ich das einfach auch toll finde, dass wir die Umgebung schätzen und dass die Umgebung uns schätzt.
Albtrauf Lounge hört sich sehr, sehr modern an, gar nicht so nach Funktionsmöblierung von Tagungsstätten, was ich ja so ein bisschen Richtung Jugendherbergen einordnen würde. Wie können Sie das Innere vielleicht noch ein bisschen beschreiben von Haus Bittenhalde?
Ja, also ja, das ist auch schön, dass Sie das fragen, weil da bin ich auch ganz stolz drauf, auf unseren 70er Jahre Designstil. Also wir sind noch, wir gehen nachhaltig auch mit unseren Ressourcen um. Wir haben eine Photovoltaikanlage und produzieren auch unser heißes Wasser mit einer Solaranlage. Wir sind zwar noch nicht EMAS zertifiziert, aber das ist auch noch mit ein Projekt, das ich in den nächsten zwei Jahren angehen möchte, dass ich da verstärkt auch auf Labellisierung, Zertifizierungen schaue. Ich hatte mal Besuch von einer französischen Freundin und die war ganz begeistert von diesen Möbeln aus den 70er Jahren, weil sie gemeint hat, das gibt es sonst nirgends mehr. Und ich sage mir halt immer, wieso soll man das Zeug rausschmeißen? Das ist noch so stabil. Wenn Sie solche Möbel heutzutage kaufen möchten in dieser Qualität, dann müssten Sie, erstens gibt es das gar nicht mehr und zweitens müssten Sie so viel Geld ausgeben, dass wir einfach auch nicht haben. Aber Unser Haus ist sehr, sehr, es ist tipptopp in Schuss. Es ist echt sehr sauber. Wir hatten schon mehrere Überprüfungen durch das Hotelfachexperten, die uns wirklich da eine 1A-Qualität beschieden haben. Das Haus gibt es in der Form seit 1972. Also wir werden 2022, also nächstes Jahr, 50-jähriges Jubiläum feiern. Es gab mehrere Anbauten, eben der letzte von vor 2 Jahren. Und wir haben aber die Zimmer sind sehr hell. Wie gesagt, die Möbel sind auch sehr zeitlos. Es ist bei uns nicht alles grau in grau und Design von letztem Jahr, das dann nächstes Jahr schon nicht mehr modern ist, sondern wir pflegen wirklich unseren Stil. Und das erkennen auch viele Gäste, die ins Haus kommen, an. Sie sagen, sie haben ein besonderes Flair. Ein Gast hat mal scherzeshaft gemeint, als ich gemeint habe, ich hoffe, Sie fühlen sich wie zu Hause. Bei der Begrüßung hat er gemeint, nee, ich fühle mich besser als zu Hause. Also das sind so die Glücksmomente, die es gibt im Leben einer Tagungsstättenleiterin, wenn die Gäste wirklich sagen, wenn ich hier reinkomme, dann fühle ich mich hier so wohl. Ich komme hier, wir haben auch viele Gäste, die schon über Jahrzehnte zu uns kommen. Und die uns jetzt noch zum Teil 86, 96-jährig Briefe schreiben, oh, wie gerne ich doch bei Ihnen, ich kann nicht mehr Auto fahren und das ist jetzt wirklich ja nicht mehr drin, aber ich denke doch gerne an die Zeit zurück. Aber klar, wir müssen auch an den Nachwuchs denken und deshalb auch mein Wunsch, dass uns die Schulklassen, die eventuell dann wieder 1-2 Nächte irgendwo sein dürfen, zu uns kommen, Azubi-Seminare, da können wir auch helfen mit Referentinnen, Referenten oder einem Schulungsprogramm. Ich bin auch zertifizierte Pilgerbegleiterin und qualifizierte Wanderführerin des Schwäbischen Albvereins. Also auch da können wir Unterstützung bieten. Wenn Sie mal die Umgebung zu Fuß erkunden möchten und da nicht ganz firm sind, dürfen Sie sich gerne an uns wenden.
Sie haben gesagt, das Haus gibt es als Tagungsstätte seit 1972, aber gebaut worden ist es schon viel früher. Was können Sie uns noch über die Geschichte
früher? Ja, ich höre, ich erkenne, dass Sie gut informiert sind. In der Tat. Meine Mutter ist 1939 geboren und sie hat mir gesagt, ja, da bin ich als junges Mädchen mal im Landheim gewesen. Das war so mein erster Urlaub mit 17 oder so. Also es war ursprünglich, die Anfänge waren in Landheim und da gab es einige engagierte Menschen in der Jugend, die in der Jugendarbeit unterwegs waren und die haben so das erste Landheim gebaut in den 50er Jahren. Gerade auch, weil die Kirche ihren jungen Menschen nach dem Krieg dann einfach auch Freizeitmöglichkeiten bieten wollte. Und daraus ist dann diese Tagungsstätte entstanden, eben auch durch die Anbauten. Klar hat sich dann auch die Trägerschaft dann auch verändert durch diese Dreifachträgerschaft, jetzt durch die drei Kirchenbezirke. Das ist eben ein sehr stabiles Gerüst auch. Es gibt in unmittelbarer Nähe auch das Feriendorf Thieringen. Das ist ein unabhängiger Betrieb, aber wir arbeiten sehr eng zusammen, weil wir eben auch durch die Ferienhäuser im Feriendorf dann auch eventuell mehr Unterbringungskapazitäten so haben und auch im hauswirtschaftlichen Bereich, im Küchenbereich arbeiten wir zusammen. Das ist eine sehr gute Nachbarschaft. Aber wie gesagt, Sie haben recht, das ging aus dem Landheim hervor, das in den 50er Jahren hier an den Hang gebaut worden ist.
Und jetzt gibt es immer noch das Haus Bittenhalde bei Balingen.
Ja, in der Tat gibt es auch viele Gäste, die bei uns eine Auszeit nehmen und alleine kommen oder zu zweit oder mit einer kleinen Familie. Wir haben auch Familienfreizeit, wie gesagt, es dürfen Einzelpersonen kommen und sich für eine Nacht hier einnisten, die Ruhe genießen, die Natur. Wir haben sogar einen Schäferkarren, in den man übernachten kann. Der bietet Platz für bis zu 2 Personen. Der steht so 10 Minuten zu Fuß oben auf der Halde, auf der grünen Wiese, sehr idyllisch gelegen. Und die sanitären Anlagen dürfen Sie dann bei uns im Haus nutzen. Das ist ein Zusatzangebot, das wir seit 1,5 Jahren geschaffen haben. Und den habe ich auch schon selber ausprobiert. Und da haben Sie dann halt nachts den Sternenhimmel und schlafen da, wo Hase und Fuchs sich gute Nacht sagen. Aber auch wenn Sie im Haus schlafen möchten, sofern wir Platz haben und noch Zimmer frei sind, dürfen Sie sich gerne an uns wenden. Kein Problem.
Wie viel kostet's? Können Sie das?
Ja, das fängt an bei für Jugendgruppen, die mit einer Schulklasse kommen. Das sind die Preise sind nicht viel anders als in der Jugendherberge zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das sich eben am Tagungsstättenstandard orientiert. 34 Euro Vollverpflegung mit Übernachtung für die Jugendgruppen. Und das geht dann bis knapp über 80 Euro für Industrie und Handel und Wirtschaft in Einzelzimmern mit eigenem Bad und Dusche. Darin enthalten ist allerdings ein Tagungsraum, nicht zu verachten, weil viele Häuser machen da getrennt, also 2 Rechnungen auf. Bei uns ist im Übernachtungspreis für die Gruppe ein Tagungsraum mit inbegriffen. Und ja, so in der Preisspanne. Wir haben natürlich dann Preisnachlässe für Vereine oder soziale Einrichtungen, kirchliche Einrichtungen, die haben einen Sonderpreis. Und wenn Sie dann noch aus den 3 Kirchenbezirken Balingen, Sulz und Tuttlingen kommen, dann ist es noch mal billiger. Also das so 80, 85 Euro, das ist wirklich das Höchste der Gefühle. Es kann dann nur noch billiger werden.
Sie sagen Vollpension, Vollverpflegung ist immer dabei. Was ist da denn geboten? Weil es gibt ja auch Leute, die haben noch ein Juhe-Trauma mit Hagebuttentee und komischem Aufschnitt.
Ja, nee, bei uns kriegen Sie Pfirsichtee und Sie kriegen Käseaufschnitt. Nein, ohne Witz. Also wir haben ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Natürlich haben wir jetzt in Corona-Zeiten ein sogenanntes Sichtbuffet. Das heißt, Sie werden am Buffet bedient. Aber ja, Sie haben die Möglichkeit des Buffets. Mittags gibt es 2 Menüs, in der Regel ein fleischloses Menü und ein klassisches Menü mit reichhaltigem Salatbuffet, das über alle Grenzen hinaus sehr beliebt ist. Und frischen Zutaten, regionale Zutaten. Wir haben auch eine Kooperation gestartet mit dem Wildgehege in Meschstetten für ein Wildangebot. Also da gibt es Reh und Wildschwein, natürlich auch nicht jeden Tag, aber ich möchte auch verstärkt die regionale Bauern mit ihren Rindern, die in unmittelbarer Nähe geschlachtet werden, für die Fleischesserinnen einfach mit ins Boot holen, weil ich das unheimlich wichtig finde, gerade auch die 21 muss das einfach Thema sein, dass wir gucken, woher kommt das Fleisch, gell? Wie wird das, wie wird das produziert, wie leben die Tiere, bevor sie im Schlachthof geschlachtet werden. Und abends haben wir dann wieder Buffetform mit einer warmen Komponente und eben dann ein reichhaltiges Buffet. Das geht über, natürlich haben wir auch für die ganz klassischen der Wurstaufschnitt, aber da gibt es dann auch mal Forelle oder einen Heringsalat oder einen Linsen, Paprika, Fenchel, Avocado, Mousse. Also es gibt Wir lernen auch jeden Tag dazu. Wir versuchen die Karte auch dann saisonal zu ändern. Und unser Küchenteam, das sich zusammensetzt aus 5 Köchinnen und Köchen, unterstützt von Küchenpersonal, das macht es ganz toll. Also das Essen ist wirklich auch ein Highlight im Haus. Für Jugendgruppen, wie Sie sagen, da schauen wir dann auch natürlich, dass wir dann Gerichte kochen, die dann auch Jugendliche ansprechen. Also die sind dann vielleicht nicht so über das Cordon Bleu begeistert, sondern möchten dann eher ein gutes Nudelgericht oder mal Maultaschen oder einfach Schnitzel mit Pommes und so. Das können wir dann auch. Also so sind wir nicht. Aber wir versuchen auch in... Auch diese Essen sind hochwertig und mit viel Liebe und bis ins Detail zubereitet.
Dann gehen wir nochmal aufs Seminarprogramm. Das ist ja zum Teil, richtet sich das dann an die Gruppen, aber zum Teil bringen die Gruppen wahrscheinlich dann ihr eigenes Seminar oder ihr eigenes Programm mit. Aber das, was sie selber entwickeln, nach welchen Kriterien und anbieten, nach welchen Kriterien wählen sie da aus?
Ja, das wir sind, wie es mal einer unserer Dekane ausgedrückt hat, wir sind offen für alle, aber nicht für alles. Wir haben natürlich den Grundsatz, dass wir Sachen anbieten, Fortbildungen, Seminare, Freizeiten, die auch Glaubensaspekte mit einbeziehen, dass man den Glauben oder das Kennenlernen auch von einer Religion so auf neutralem Boden. Und da kann jeder mitnehmen, was er sie möchte. Wir haben auch keine Ansprüche, da irgendwie missionarisch oder so unterwegs sein zu wollen. Aber wir haben zumindest ein Angebot, das den Menschen auf ganz niederschwellig auch Kirche anders erlebbar machen kann. Wenn ich da zum Beispiel an Singen und Wandern denke, im Mai, da wird morgens gesungen, ein Potpourri aus weltlichen und christlichen Liedern mit einem Kirchenmusiker, einem Chordirigenten geleitet. Und nachmittags geht es dann ans Freizeitangebot, entweder Spaziergänge wandern oder mal ein Museum besuchen, eine Galerie. Man kann auch das Hallenbad im Feendorf nutzen oder sogar die Sauna, wenn es mal wieder möglich sein wird. Also es ist ein sehr vielfältiges Angebot. Wir haben meditatives Tanzen. Da geht es auch um Gemeinschaft erleben, sich austauschen. Gerade auch abends durch das Beiprogramm, dann durch das abendliche Programm auch zur Ruhe kommen oder auf andere Gedanken kommen. Ich denke, das wird auch nach Corona wieder sehr wichtig werden. Wir haben auch ein Steinmetz-Seminar im Juli, da dann auf die Steine gehauen, was das Zeug hält. Da kann man sich dann vielleicht auch kreativ sozusagen den ganzen Frust von der Seele hauen. Wir haben Tanzen und Wandern im Herbst. Wir haben eine Großelter-Enkel-Freizeit im April. Gut, das hängt jetzt alles davon ab, wie lange dieser Lockdown noch dauert. Aber wir legen Wert auf Gemeinschaft und Angebote, die Herz, Geist und Seele gleichermaßen ansprechen. Aber wie gesagt, es ist kein Muss. Es gibt zum Beispiel bei einigen Freizeiten dann morgens so einen Impuls oder eine kleine Andacht, aber das ist beileibe keine Verpflichtung. Da nimmt man teil oder auch nicht, wenn man nicht möchte. Man kann auch einfach auf die Terrasse sitzen und die Natur genießen und die Schöpfung genießen. Der Zugang zu Glauben und zu einer Beziehung zu einem Gott kann sich in ganz verschiedenen Ebenen zeigen. Also da sind wir auch sehr offen für andere Religionen, also es dürfen auch gerne natürlich sowieso Katholiken zu uns kommen, Katholikinnen, aber auch andere Religionen sind bei uns herzlich willkommen. Es ist, wir sind da ja sehr, sehr offen. Es ist auch ein wichtiges Thema, diese dass man sich untereinander versteht. Also man sollte sich achten, auch zwischen Muslimen und Christen, zwischen Juden und orthodoxen Juden und ja, evangelischen. Oder ich finde es ein Armutszeugnis, wenn die Verständigung nicht klappt.
Kommt es von Ihnen selber oder ist es auch quasi von oben? Oder inwieweit ist da quasi, ja, ist es Ihr Weg oder der Weg ist abgestimmt mit den Kirchengemeinden oder mit dem Vorstand?
Also mir wird ein großer Freiraum gegeben, so gut schwäbisch, hätte man sagen, die lasse ich mir machen, solange ich kein nichts Ungutes verbreite. Wir haben natürlich ich habe einen engen Kontakt zu meinem Vorstand, der dann auch die wichtigen Entscheidungen mitträgt. Ich mache da Vorschläge und dann beraten wir das im Vorstandsgremium, das sich vier bis fünfmal im Jahr zusammensetzt. Und auch zwischen diesen Sitzungen sind wir in engem Kontakt. Aber einer Leiterin ist natürlich auch ein großer Freiraum gegeben, den sie ausfüllen darf. Und von dem her kommt es schon auch von mir. Aber ich denke, ich bin auf einer Linie mit der evangelischen Kirche. Natürlich gibt es dort auch verschiedene Strömungen, aber ich denke, Grundsatz muss sein, dass sich die Religionen verstehen und respektieren, achten, und ich auch die Religion eines Muslims und eines Juden achten darf, achten muss, achten will. Frieden kann nur im Großen gelingen, wenn es auch im Kleinen gelingt, sage ich immer. Und auch zum Beispiel, dass die Beziehungen gut sind zu meinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, dass die Zusammenarbeit gut klappt, das ist für mich schon wichtig, weil das ist der erste Schritt zum Weltfrieden. Ja.
Sie sind auch Pilgerbegleiterin. Was macht man da?
Ja, also das sind, ich habe in meiner Ausbildung gelernt, also Pilgerbegleiter, das ist einmal der Seelsorger oder die Seelsorgerin, dann ist es der Rest, also die sich auch um das seelische Wohl, also um die Person kümmert, wie geht's dieser Person, die hier mit mir läuft, Regisseur, also sie muss ja auch organisieren, Bergführerin, sie muss die Route planen, sie muss schauen, wie lange geht es von A bis B zu kommen, welche Unterstellmöglichkeiten gibt es im Falle eines Gewitters, wie verhalte ich mich im Gewitter und so weiter und so fort. Und dann noch der Hirte, der dann auch seine Schäfchen oder die Hirtin, die dann auch ihre Schäfchen immer beisammen hält und da ein Gemeinschaftsgefühl schafft. Wir sind als Pilgerbegleiterin, haben die Möglichkeit, mit Menschen auf den Weg zu gehen. Pilgern wird ja auch beten mit den Füßen genannt. Also die Schöpfung Gottes durch mein Bewegen in dieser Landschaft zu erspüren und auch Impulse mit auf den Weg zu bekommen, die vielleicht mein Leben verändern oder sein Leben neu zu überdenken. Also es sind oft so Wendepunkte im Leben, wo man sagt, oh, ich gehe nächstes Jahr in Ruhestand, ich möchte mir irgendwie ja, Gedanken machen, was ist mir noch wichtig im Leben. Und da kann Pilgern eine ganz gute Erfahrung sein. Oder Menschen mit einer Behinderung oder die eine schwere Krankheit hinter sich haben, die gehend unterwegs sind, spüren ihr Leben und das, was ihnen wichtig ist, vielleicht nochmal ganz anders.
Was haben Sie da schon erlebt beim Pilgern begleiten?
Also ich habe auch von mir, also ich war auch mal im Clinch mit mir selber und konnte da auch Klarheit schaffen, wie gehe ich mit meinen Kindern um, was kann ich da besser machen, Was muss ich ändern, dass ich einfach einen besseren Zugang auch zu meinen Kindern bekomme? Das ist meine persönliche Erfahrung, die auch durch so eine Pilgerwanderung mir konkreter geworden ist. Und man lernt ganz unterschiedliche Menschen kennen, die alle ganz toll sind. Nur wissen sie das manchmal gar nicht so. Und das dann rauszuspüren und jedem so seine individuelle Einmaligkeit vor Augen zu führen, das finde ich immer ganz interessant, wenn man mit so einer Pilgergruppe unterwegs ist. Und dann zu sehen, werden die Leute gelassener, wie kriegen sie neue Einblicke, wie denken sie dann vielleicht ganz anders über ihre Situation, wie sie werden gelassener und dann das auch in Bezug zu vielleicht einer göttlichen Macht zu setzen, das finde ich ganz spannend und da gibt es ganz tolle Aha-Momente. Oder auch nicht und dann ist man halt wenigstens unterwegs gewesen und hat, das ist ja auch schon was, wenn man einfach die Schöpfung mal als was ganz Besonderes empfindet. Weil es ist ja vieles so normal geworden, aber wenn man mal eine Blume anschaut oder ein kleines Gräschen, wie perfekt das alles gestaltet ist und wie toll sich das der Natur angepasst hat und was für ein tolles Gefüge so eine Landschaft mit den Bäumen und dem Himmel und darstellt. Also das, so, finde ich, sollte man sich viel öfters vor Augen führen.
Welches ist
man Ihre... wird dann dankbarer und ja und auch demütiger, denke ich.
Ja. Welches ist Ihre Lieblingstour rund um das Haus Bittenhalde?
Also da gibt es eine ganz, ganz kleine Tour, die so Richtung, also zur Schinderluke, das ist der erste Zugang zum Alp drauf. Da sehen Sie dann bis zum Hohenzollern rüber. Und das ist so eine Viertelstunde zu Fuß. Immer den Berg hoch, so quasi, und die Schinderluke ist so ziemlich genau zwischen Hornle und Lochenstein. Und dann wieder zurück über den Schäferkarren. Wie gesagt, dieser Schäferkarren, das ist so eine vielleicht einstündige Tour, die sich auch gut anbietet zu so einem Morgenpilgern von 7 bis 8 vorm Frühstück oder abends nach Abendessen. Eine Stunde unterwegs zu sein, an 2, 3 Punkten innezuhalten und sich die Landschaft, die Aussicht genießen. Und da braucht es nicht mal viele Kilometer und sehr weit weg.
Und ist direkt vom Haus aus begehbar.
Man findet das große Glück oft direkt vor der Haustür.
Aber es gibt viele auch weitere Möglichkeiten direkt vom Haus aus, oder?
Ja, klar. Also ich bin bestimmt jetzt, ich nutze persönlich dadurch, dass ich eben jetzt auch ein bisschen mehr Freizeit habe. Wir haben ja am Wochenende keine Gäste. Dann ist auch am Wochenende halt einfach das Leben ruhiger. Und die Zeit nutze ich verstärkt zu Touren. Ich bin bestimmt seit Ende November, 300 Kilometer gelaufen. Und das meiste vom Haus aus, also kaum mal das Auto genommen und Berg runter, Berg hoch, Lochenstein, Schafberg, Plettenberg, zurück über den hohlen Fels und Hausen am Tann, Oberhausen, Heidenhöfe, wir haben hier Naturschutzgebiete, Hülenbuchwiesen, dann Richtung Rappenstein. Am Schafberg ist ein Naturschutzgebiet. Es gibt einen Bannwald unterhalb vom Hörnle, der auch nicht sehr bekannt ist, weil er eben nicht in den Karten vermerkt ist. Man hat Möglichkeiten ohne Ende, wirklich. Und das ist auch, ich genieße das so, wieder in meiner Heimat unterwegs sein zu dürfen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen.
Das klingt wirklich gut und wir wünschen Ihnen und Ihrem Team, dass Sie bald wieder aufmachen können und dass Leute dann wieder beim Haus Bittenhalde einkehren können. haus-bittenhalde.de, dort ist alles hinterlegt. Frau Hasis, vielen herzlichen Dank und alles Gute. Das war's. Ja. Lokalmagazin live am Montag. Vormittag in der Wiederholung auch nochmal am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8 und alle Wortbeiträge. Auch dieses Interview nachzuhören und herunterzuladen auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin gibt's dann am kommenden Freitag.